Klartext-Podcast mit Thilo Baum. Hallo zusammen, Folge 17, Satzzeichen. Vielleicht hören und lesen ja auch Sie immer wieder, dass die Leute nicht mehr schreiben können. Ja, die Bildung geht zurück, es wird alles immer schlimmer, die Leute haben kein Allgemeinwissen mehr, sie beherrschen nicht mehr die üblichen Kulturtechniken, sie können nicht mehr schreiben, die Rechtschreibung leidet, das Schriftbild leidet, wenn jemand mit einem Kugelschreiber schreibt, mit einem Füller schreibt sowieso schon lange keiner mehr. Und so gehen diese Kulturtechniken mit der Zeit den Bach runter. Das ist natürlich Kulturpessimismus, das weiß ich auch, so schlimm ist es nicht. Und wir können ja auch etwas dagegen steuern. Aber erstmal nur ein kleines Beispiel, vielleicht haben Sie es gelesen. Die Welt hatte darüber berichtet am 20. Januar 2020. Die Bundespolizei hat ihre Anforderungen für Bewerber gesenkt, also ihre Rechtschreibanforderungen. Bewerber dürfen jetzt bei einem Test in jedem siebten Wort einen Fehler machen. Das ist eine Fehlerquote, die kann sich kein normaler Arbeitsplatz-Arbeitgeber erlauben, wenn Sie an Ihrem Arbeitsplatz so kommunizieren, wenn Sie mit Kunden korrespondieren in E-Mails oder ähnlichem und sie haben eine derartige Fehlerquote, wie sie bei der Bundespolizei mittlerweile zugelassen ist, dann wirkt das natürlich nach außen mega peinlich. Vielleicht einer der typischen Unterschiede zwischen dem öffentlichen Dienst und der realen Wirtschaftswelt. Wobei natürlich, mir geht es jetzt, wenn Sie mich ein bisschen kennengelernt haben, vielleicht gar nicht so sehr um die Tippfehler, sondern vor allem darum, was jemand sagt. Wir haben hier eine, sagen wir mal, Aufgabe, um zu unterscheiden, inwiefern sind denn Tippfehler jetzt wirklich relevant oder gibt es denn Tippfehler, die irrelevant sind? Und heute geht es ja um Satzzeichen. Also wenn jemand ein Komma falsch setzt, ist das denn nun wirklich so dramatisch? Und ich habe in dieser Podcast-Folge für Sie einige Tipps, wie Sie sich vielleicht orientieren können, denn sagen wir mal so, 100%ige Orthographie-Perfektion habe ich eigentlich noch bei niemandem wirklich gesehen, in keiner Zeitung, in keinem Buch, in keinem Bericht, in keiner E-Mail, nirgendwo habe ich wirklich bei längeren Texten mal etwas Fehlerloses gesehen. Und es gibt auch unter Experten immer wieder Diskussionen darüber, setzen wir ein Komma, setzen wir es nicht. Es gibt also eine ganze Menge Grauzonen, bei denen es nicht unbedingt so klar ist, wie wir Zeichen setzen. Was mir aber für diese Podcast-Folge heute wichtig ist, es geht mir nicht um den Blick des Deutschlehrers, also es geht mir nicht um den akademischen Blick, um den Blick des Germanisten, der sagt, oh, wir müssten uns unbedingt an die Regeln halten. Es gibt natürlich Satzzeichenregeln und diese Perfektion will ich einfach jetzt nicht propagieren. Also ich will nicht, dass wir uns darüber unterhalten, in welchen spezifischen Einzelfällen jetzt dieses Komma, aus welchen Gründen und so weiter, diese ganzen germanistischen Debatten, darum geht es nicht. Mir geht es darum, dass ein Text erstens völlig klar ist, zweifelsfrei, und ich zeige Ihnen gleich Beispiele, wie ein falsches Komma den Inhalt, den Sinn eines Satzes entstellen kann. Und zweitens geht es mir darum, dass Sie halt nicht, sagen wir mal, wie ein Analphabet wirken nach außen, wenn Sie eine E-Mail an einen Kunden schreiben oder eine Pressemitteilung rausgeben ohne Korrektorat. Und hier will ich auch gleich noch dazu sagen, auch wenn Sie mit einer Agentur arbeiten, kann es oft passieren, dass Tippfehler rausgehen. Auch das habe ich auch oft schon erlebt. Letzten Endes ist die Toleranz gegenüber Tippfehlern natürlich gestiegen. Das heißt, auch Redaktionen lehnen jetzt eine gute Story nicht ab, bloß weil da Tippfehler drin sind. Aber ich sag mal, wenn wir Tippfehler haben, die sich durch den gesamten Text ziehen und wenn wir wirklich feststellen, da hat niemand mit Sprachgefühl nochmal drüber geschaut, dann wirft es schon ein ungünstiges Licht auf den Absender. Also, es geht heute um die Frage, wie wichtig sind Satzzeichen und welche Fehler sind okay, welche nicht. Was ist mit Kommas? Vor allem geht es um Kommas. Sie kennen ja vielleicht diesen wunderbaren Beispielsatz, wir essen Opa. Je nachdem, ob Sie da ein Komma setzen zwischen Essen und Opa oder nicht, haben Sie einen Unterschied im Sinn. Wir essen Opa bedeutet tatsächlich, dass wir den Opa essen. Wir essen Komma. Opa ist eine Aufforderung an Opa, jetzt doch auch bitte zum Essen zu kommen. Das sind also zwei völlig verschiedene Dinge. Diese Beispiele, dass eine falsche Kommasetzung den Sinn entstellt, gibt es im Business auch. Ich zeige Ihnen gleich ein Beispiel. Erstmal ist wichtig, dass das Komma tatsächlich einen Sinn hat. In aller Regel hat es einen Sinn. Es hilft uns beim Verständnis des Lesens, weil ein Komma einem Satz Struktur gibt. Wir haben auch manchmal wirklich Doppeldeutigkeiten, die wir ausschließen, indem wir ein Komma richtig setzen. Und wir wissen einfach, wenn da kein Komma sitzt, manchmal nicht, ob ein Gedanke jetzt zu Ende ist oder ob noch etwas kommt. Nehmen wir folgendes Beispiel. Ich lese mal meinen Beispielsatz vor. Dieser Beispielsatz lautet, ich lese ihn ohne Kommas vor. Herr Müller sagt, der Einkaufschef kann nicht verhandeln. Nochmal, Herr Müller sagt, der Einkaufschef kann nicht verhandeln. Nochmal, Herr Müller sagt, der Einkaufschef kann nicht verhandeln. Ich lese das jetzt absichtlich mehrfach vor, mehrmals, Entschuldigung. Und wo ist denn jetzt der Sinnzusammenhang? Ist der Sinnzusammenhang bei Herr Müller sagt? Oder ist der Sinnzusammenhang bei sagt der Einkaufschef? Am Ende haben wir zwei Versionen. Herr Müller, Komma, sagt der Einkaufschef, Komma, kann nicht verhandeln. Wenn also der Sinnzusammenhang bei sagt der Einkaufschef liegt, Herr Müller, Komma, sagt der Einkaufschef, Komma, kann nicht verhandeln, dann sagt der Einkaufschef über Herrn Müller, dass Herr Müller nicht verhandeln kann. Das ist etwas völlig anderes, als wenn ich das Komma hinter sagt setze. Herr Müller sagt, Komma, der Einkaufschef kann nicht verhandeln. Nochmal, Herr Müller sagt, Komma, der Einkaufschef kann nicht verhandeln. Streng genommen müsste da ein Könne hin, das weiß ich auch. Herr Müller sagt, der Einkaufschef könne nicht verhandeln. Aber das, ich sag mal, dieser Konjunktiv, der geht ja auch zurück, den verwenden wir auch immer weniger. Das heißt, im geschäftlichen Alltag ist es üblich zu sagen, Herr Müller sagt, der Einkaufschef kann nicht verhandeln. Und wenn wir diesen Satz nicht richtig betonen oder wenn wir ihn gelesen nicht richtig mit einem Komma versehen, dann ist er nicht klar. Es ist also extrem wichtig, Kommas richtig zu setzen, denn die Aussagen, die möglichen Aussagen sind völlig unterschiedlich. Einmal kann Herr Müller nicht verhandeln und einmal kann der Einkaufschef nicht verhandeln. Sicher kennen Sie auch die Kommaregel bei erweitertem Infinitiv. Das klingt jetzt auch schon wieder nach Uni, aber ich sage mal folgendes Beispiel. Wir vereinbaren, Komma, am Dienstag zu verhandeln. Wenn ich sage, wir vereinbaren, Komma, dass wir am Dienstag verhandeln, dann ist das ein erweiterter Infinitiv. Zu verhandeln ist der Infinitiv. Wenn ich einfach nur sage, wir vereinbaren zu verhandeln, dann muss ich kein Komma setzen, das ist die Kommaregel. Aber wenn ich dieses zu verhandeln erweitere durch irgendetwas in der Teeküche am Dienstag, dann kommt das Komma dahin und das hat auch einen guten Grund. Also wir vereinbaren, Komma, am Dienstag zu verhandeln. Wenn Sie nämlich dieses Komma nicht setzen bei wir vereinbaren am Dienstag zu verhandeln, dann könnte es auch sein, dass sich der Dienstag auf das Vereinbaren bezieht. Dass Sie also am Dienstag vereinbaren, überhaupt zu verhandeln. Nochmal der Satz, wir vereinbaren am Dienstag zu verhandeln. Dieser Satz ist, so gehört, definitiv doppeldeutig. Und ich habe auch viele Seminarbeispiele, in denen sich zeigt, wie missverständlich manchmal diese Kommunikation im Unternehmen ist, wenn ich einen Satz so baue. Wir könnten auch sagen, am Dienstag vereinbaren wir zu verhandeln. Dann ist es klar, dass sich der Dienstag auf das Vereinbaren bezieht. Aber in der Version, wir vereinbaren am Dienstag zu verhandeln, ist es eben doppeldeutig. Also vereinbaren wir am Dienstag oder verhandeln wir am Dienstag? Darum geht es. Was ich Ihnen damit sagen möchte, ganz sinnfrei sind Kommaregeln einfach nicht. Es hat durchaus Sinn, sich mit Kommaregeln zu befassen, vor allem dann, wenn sie den Inhalt beeinflussen, wenn sie also den Sinn beeinflussen. Dann gibt es Kommas, die muss man nicht setzen, darf man aber setzen. Zum Beispiel bei zwei Hauptsätzen hintereinander. Mein Beispiel, wir haben die Bewerbung erhalten und der Bewerber hat jetzt einen Termin. Diese beiden Sätze hintereinander in einem Hauptsatz. Wir haben die Bewerbung erhalten, Komma, und der Bewerber hat jetzt einen Termin, sind völlig zweifelsfrei. Hier ist nichts doppeldeutig und deswegen ist es auch völlig egal, ob Sie dieses Komma setzen oder nicht. Und in aller Regel sind die Möglichkeiten, also wenn Ihnen der Duden erlaubt, ein Komma zu setzen oder nicht, wenn Sie da eine Option haben, eine Wahl, dann haben wir es in aller Regel nicht mit einer möglichen Doppeldeutigkeit zu tun. Das heißt, auch diese Funktion, dass ein Komma mal erlaubt ist und aber auch fehlen darf, Das hat auch wieder einen Sinn. Auch wenn uns Rechtschreibregeln manchmal sehr kompliziert erscheinen, weil sie eben scheinbar nicht einheitlich sind, das ist dann doch oft ein Sinn dahinter. Ich war ja lange bei der Zeitung und ich habe bei der Zeitung Texte redigiert, also bearbeitet, Texte von Autoren, von Redakteuren, die von außen kamen, von Reportern. Sie setzen diese Texte in die Zeitung und dann bearbeiten sie diese Texte als Schlussredakteur. Das war mein Job. Bedeutet also, ich mache Texte leserlich, lesbar. Manchmal muss man da ganze Inhalte neu bauen, manchmal muss man Zusammenhänge anders setzen, manchmal muss man gar nicht viel machen, sondern man sieht halt irgendeinen Kommafehler, korrigiert den, im Zweifel korrigiert den dann auch noch das Korrektorat, klar. Aber bei der Redaktion geht es darum, dass ein Text wirklich vom Sinnzusammenhang her stimmt. Und jetzt will ich Ihnen einen Tipp geben, eine Regel verraten, die bei der Zeitung, bei den allermeisten Zeitungen gilt, was diese optionalen Komma-Regeln betrifft. Bei der Zeitung sagt man meistens, wenn du ein Komma setzen darfst, dann setzt du es auch. Das ist eine ganz einfache Sache. Machen Sie das einfach so, sobald Sie ein Komma setzen dürfen, dann setzen Sie es. Es gibt auch da natürlich wieder Einschränkungen. Also wenn ich zum Beispiel in meine Bücher schaue, es gibt so eine Option, Sie dürfen ein Komma setzen nach einem egal Komma ob. Also egal Komma, ob es regnet oder nicht. Ob Sie bei dieser Formulierung egal ob ein Komma setzen oder nicht, ist fakultativ. Das heißt optional, Sie dürfen das entscheiden. Aber ich sage an der Stelle, gut, da widerspreche ich meiner eigenen Regel und da setze ich das Komma halt nicht, weil es mir den Satz zu fitzelig macht. Also manche kleine Geschmacksentscheidungen dürfen Sie dann selbst individuell schon noch treffen. Der Punkt ist halt, dass sich dann dieser Stil wirklich durch Ihre Texte durchziehen sollte. Es ist nicht schön, wenn Sie die Formulierung egal ob an einer Stelle mit Komma schreiben und an einer anderen Stelle ohne. Aber prinzipiell halten Sie sich mal an die Überlegung, wenn Sie ein Komma setzen dürfen, dann setzen Sie es auch. Sie strukturieren dadurch Texte besser, auch wenn Sie mehrere Hauptsätze voneinander abgrenzen. Dann kurz zum Ausrufezeichen und zum Punkt. Mir hat kürzlich eine Seminarteilnehmerin gesagt, sie verwenden in ihrem Unternehmen überhaupt keine Ausrufezeichen mehr. In Österreich heißt es Rufzeichen, aber Sie wissen, was ich meine. Das Ausrufezeichen ist das Signal, dass wir laut sind, dass wir einen Befehl erteilen. Und die Begründung dieses Unternehmens ist entsprechend auch ganz einfach. Die sagen nämlich, ein Ausrufezeichen sei per se aggressiv und damit negativ. Ich sehe das nicht so, aber ich verstehe, dass man es so sehen kann. Also wenn jemand allergisch ist gegen sämtliche negative Impulse und die vorige Podcast-Folge hat das ja behandelt, dann kann ich verstehen, dass jemand auch Ausrufezeichen als unangenehm empfindet, weil er in seinem Unternehmen keinen Befehlston haben will. Wenn ich mich in die Perspektive versetze, dann kann ich schon so denken. Nur als Sprachmensch hat das Ausrufezeichen für mich einfach klare Funktionen. Also für mich gehört ein Ausrufezeichen hinter einen Imperativ, also einen Befehl. Jetzt sagen Sie, wir erteilen keine Befehle im Business, dann sage ich, doch, machen Sie, in der Werbung schreiben Sie auf ein großes Plakat, jetzt zugreifen, Ausrufezeichen, oder in der Werbung schreiben Sie, wenn ich eine Zeitschrift durchblättere, sichern Sie sich jetzt Ihren Vorteil, Ausrufezeichen. Und bei diesen Imperativen, bei diesen Befehlsformen, gehört auch tatsächlich ein Ausrufezeichen hin. Und zwar genauso nach einem Ausruf. Wenn ich einen Ausruf habe, Hurra, Ausrufezeichen, oder so ein Quatsch, Ausrufezeichen, gehört hinter einen Ausruf ein Ausrufezeichen, wie es das Wort auch schon sagt. Ausrufe haben Sie in der Werbung auch. Wenn Sie schreiben, super, Ausrufezeichen, endlich hat Papa ein neues Auto, dann funktioniert das nicht, wenn Sie einen Punkt setzen. Also einmal zur Kritik am Ausrufezeichen. Unternehmen, die selbst intern das Ausrufezeichen nicht verwenden wollen, weil es ja so aggressiv sei, verwenden es nach außen in ihrer Werbung. Dann doch, das empfinde ich als gewisse Inkonsistenz, aber anyway, wie auch immer. Wenn Sie aber in einer E-Mail an einen Partner schreiben, rufen Sie mich morgen um 15 Uhr an, Punkt. Dann wirkt dieser Text auch wie ein Befehl. Auch wenn Sie kein Ausrufezeichen setzen, also hören Sie sich das nochmal an, rufen Sie mich morgen um 15 Uhr an, Punkt. Klingt unhöflich, ist aggressiv. Warum? Es liegt nicht am Satzzeichen. Es wirkt genauso aggressiv, wenn Sie da jetzt ein Ausrufezeichen setzen, aber das Ausrufezeichen kann dafür nichts. Es sieht halt komisch aus mit Punkt, aber wurscht, unfreundlich wird der Text nicht durch das Ausrufezeichen, sondern durch die drastische Formulierung. Rufen Sie mich morgen an. Da gehört einfach das Wörtchen bitte rein. Und jetzt passen Sie auf, wenn Sie jetzt sagen, bitte rufen Sie mich morgen um 15 Uhr an, dann können Sie einen Punkt setzen, Sie können auch ein Ausrufezeichen setzen, es ist eigentlich egal. Und wenn Sie jetzt an der Stelle sagen, auch hier wollen Sie kein Ausrufezeichen haben, trotz des Bitte, dann setzen Sie halt einen Punkt, ist mir gleich, ich will Ihnen nur sagen, streng genommen ist es falsch. Wenn wir jetzt gemeinsam arbeiten, zum Beispiel holen Sie mich ins Unternehmen, damit wir Ihre Texte anschauen, vielleicht auch Texte, die rausgehen, gerade auch Pressemitteilungen, dann werde ich Ihnen sagen, setzen Sie ein Ausrufezeichen, wo es korrekt ist, und wenn Sie dann sagen, das wollen wir aber nicht, da kommt ein Punkt hin, dann sage ich, gut, alles okay, ich werde Sie also nicht zwingen, korrekte Zeichen zu setzen. Am Schluss entscheidet der Kunde, aber ich will Ihnen dann wenigstens gesagt haben, ich verstehe Ihre Perspektive, ich verstehe Ihr Ansinnen, aber das Ausrufezeichen selbst kann nichts dafür, wenn ein Text nicht freundlich formuliert ist. Und gleichzeitig helfe ich Ihnen natürlich auch, Texte freundlich und höflich zu formulieren. Mein Tipp ist also, verwenden Sie Ausrufezeichen in höflichen Texten, dann wirken diese Ausrufezeichen nicht aggressiv. Wenn aber jemand nicht so fit ist im Formulieren, und dann wird er ja wahrscheinlich keine Texte rausgeben, sondern nur intern kommunizieren, indem er E-Mails schreibt, dann kann es möglicherweise sein, dass diese kurzen Sätze, die so jemand schreibt, schroff wirken, beispielsweise wie, rufen Sie mich morgen an. Also ich habe das alles schon erlebt und gelesen, da kann ein Punkt ein wenig Schroffheit rausnehmen, das stimmt, aber es gibt tatsächlich Leute, die sind im Gespräch wirklich umgänglich und nett und lieb, aber sie können halt nicht schreiben und die Texte, die diese Leute dann in E-Mails produzieren, wirken einfach mal schroff. Das ist aber nicht die Intention. Diese Texte sollen nicht schroff wirken, sondern hier fehlt den Absendern einfach das sprachliche Handwerk. Ich bin ja wirklich ein Verfechter der These, dass Sprechen und Schreiben ein Handwerk ist, wie Zeichnen, Fotografieren, Filme machen und Webdesign. Für alles holen wir uns Experten, nur die Sprache denken wir, beherrschen wir von alleine, finde ich, ist ein großer Denkfehler. Und zum Schluss noch was zum Fragezeichen. Sehr gerne falsch gemacht sind Fragezeichen nach indirekten Fragen. Was ist eine indirekte Frage? Ich zeige es Ihnen kurz. Eine direkte Frage lautet zum Beispiel, schaffen wir das bis Dienstag? Fragezeichen. Die indirekte Frage wäre, ich frage mich, ob wir das bis Dienstag schaffen. Und da kommt ein Punkt. Ich frage mich, ob wir das bis Dienstag schaffen. Punkt. Da kommt kein Fragezeichen hin, auch wenn das in letzter Zeit immer mehr Leute da hinsetzen, weil sie denken, Mensch, ich habe doch eine Frage. Ja, ist aber Quatsch, denn dass wir uns das fragen, ist eine Aussage, keine Frage. Ich kann also tatsächlich die Tatsache, dass ich etwas frage, als Aussage formulieren und hinter diese Aussage kommt ein Punkt. Ich merke, dass immer mehr Leute an dieser Stelle bei indirekten Fragen Fragezeichen setzen, auch in der öffentlichen Kommunikation. Auf mich wirkt es fürchterlich. Ich merke, okay, die haben kein Korrektorat, die kümmern sich nicht um die Rechtschreibung und das ist für mich, also für Sprachmenschen, für Menschen mit Sprachgefühl, und da bin ich nicht der Einzige, wirklich ein Imagefaktor. Wenn Sie diesen Fehler öffentlich immer wieder praktizieren, dann werden eine ganze Menge Menschen Sie nicht mehr ernst nehmen. Ich finde, Sprache ist schon spannend, fast so logisch wie Mathe, oder? Also Sie können wirklich sehr logisch vorgehen. Die Frage ist, was Sie jetzt tun können. Mein Tipp, achten Sie auf Zeichensetzung und vor allem darauf, ob Ihre Aussagen möglicherweise doppeldeutig sind, wenn Sie ein Zeichen nicht richtig setzen oder wenn Sie ein Zeichen nicht setzen. Bei der internen Kommunikation, finde ich, sind Zeichenfehler halb so wild, aber es sollte schon im Sinn richtig und klar sein. Das heißt, die Fehler, die notgedrungen auftauchen, weil wir Texte halt schnell schreiben und eine E-Mail fix wegschicken, dass diese Fehler nicht den Sinn entstellen, das ist das Wichtige. Also bevor Sie die E-Mail tatsächlich rausbeamen, gucken Sie nochmal durch, ob durch die Zeichensetzung Doppeldeutigkeiten entstehen oder nicht. Und wenn Sie da mal beispielhaft einen Kurs haben wollen, komme ich gerne mal zu Ihnen ins Unternehmen und wir gehen Ihre E-Mails durch und ich zeige Ihnen da genau anhand Ihrer Texte, was ich meine. In der externen Kommunikation rate ich Ihnen wirklich, die Regeln des Duden zu beachten. Der Duden hat manchmal auch Alternativen, also im Internet unter duden.de sind die und auch im Buch im Duden selbst sind die empfohlenen Schreibweisen gelb unterlegt. Können Sie sich gerne dran halten, ist in aller Regel auch idiotensicher, funktioniert aber bei den Kommas. Wie gesagt, setzen Sie die Kommas, die Sie setzen dürfen, denn die Kommas, die wir setzen dürfen, strukturieren den Text. Also Sie werden Ihre Texte in E-Mails auch wirklich klarer machen, wenn Sie alle Kommas setzen, die Sie setzen dürfen, weil Ihr Empfänger, Ihre Empfängerin sofort schneller auch sieht, wo ein Gedanke endet und der neue Gedanke beginnt. Das war der Klartext-Podcast mit Thilo Baum. Bis zum nächsten Mal. Da geht es dann um die Frage, was Sie für Ihre Unternehmenskommunikation vom Journalismus lernen können. Bis bald. Danke fürs Zuhören.